Wir sind in 1. Mose, wir schließen das Kapitel 33 ab und das Kapitel 34. Und der Titel der Predigt heute lautet Eine Schandtat in Israel. Und ich sage euch das schon vorweg, es gibt wirklich nichts Gutes an dem, was wir uns heute anschauen werden. Gar nichts. Nur, dass ihr schon mal gewappnet seid und das ist auch kein Kapitel für zarte Gemüter. Wir sind in 1. Mose 33. Jakob war auf dem Weg wieder ins verheißene Land, haben wir gesehen, und er ist Esau begegnet und er hatte große Angst davor, Esau zu begegnen, weil als er vor 20 Jahren geflohen war, der Jakob, da war Esau ja noch wütend auf ihn, zornig, weil er betrogen worden war von Jakob. Und Jakob hat sich Sorge gemacht, dass er von Esau zur Rechenschaft gezogen werden würde. Aber mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade konnte Jakob diesen Kampf bestehen mit Esau, nämlich indem er auch durch Gottes Gnade einfach demütig Esau begegnete und Esau ihm Vergebung geschenkt hat. Und wir haben gesehen, wie Jakob mit Gott gerungen hat und auch gesiegt hat, wie es heißt, aber auf eine Art und Weise, die man nicht unbedingt erwartet hätte, nämlich indem Gott ihn in die Knie gezwungen hat und dazu gebracht, einfach nur noch an Gott festzuhalten. Nicht mehr gegen ihn zu kämpfen, sondern einfach nur festzuhalten. Und das war Jakobs Sieg und seine Siege. Und jetzt kommen einige Niederlagen. Ich lese euch zunächst mal 1. Mose 33, Vers 17. Jakob zog weiter nach Sukkot. Dort baute er sich ein Haus und Hütten für sein Vieh. Deshalb nannte er den Ort Sukkot, Hütten. Obwohl Jakob Esau angekündigt hatte, dass er ihm nach Seir, wo Esau lebte, folgen würde, schlägt Jakob dann doch eine andere Richtung ein. Nach Seir wäre gen Süden gewesen, aber Jakob ging nach Sukkot, das heißt, er ging Richtung Norden, wieder über den Jabbok, den er gerade überquert hatte, und dann noch ein kleines Stückchen Richtung Jordan und blieb dann in Sukkot. Und es ist unklar, warum Jakob das gemacht hat, obwohl er Esau gesagt hatte, ja, geh du schon mal vorweg, ich komme dir dann nach. Vielleicht hatte Jakob dann doch Zweifel, ob Esaus Vergebung echt war. Vielleicht hatte Jakob Hemmung gehabt, Esau einfach zu sagen, hey, weißt du was, ich habe einen anderen Plan, ich komme nicht mit nach Seir. Ich habe eine andere Richtung. Wir wissen es nicht. Irgendwie hinterlässt diese Routenplanung Jakobs gewisse Zweifel und es hat irgendwie einen faden Beigeschmack, aber das ist die Richtung, die er eingeschlagen hat. Und dann lässt sich Jakob erstmal eine Weile nieder, wahrscheinlich sogar ein paar Jahre in Sukkot, bevor er dann weiterzieht. Er baut sich ja sogar ein Haus da und Hütten. Und dann heißt es in Vers 18, schließlich gelangte Jakob auf seinem Weg aus dem oberen Mesopotamien wohlbehalten nach Sichem im Land Kanaan. Da hat er dann den Jordan überquert. Und draußen vor der Stadt schlug er sein Lager auf. Sichem liegt direkt jenseits des Jordan aus seiner Richtung. Und das war auch der erste Ort, in dem Abraham lagerte, nachdem Gott ihn aus Haran herausgerufen hatte. Aber Abraham hatte er sich damals nur bei einem bestimmten Baum bequem gemacht, sozusagen, während Jakob direkt an die Stadt Sichem herangeht. Also das Vor bedeutet wirklich direkt davor, hat Jakob sich gelagert, so direkt am Rande der Stadt. Und dann heißt es in den Versen 19 und 20, dann kaufte er von den Söhnen Hamors, des Stadtgründers, das Stück Land, auf dem er seine Zelte aufgeschlagen hatte. Er bezahlte ihnen 100 Kesita dafür. Das ist eine Währung, wir wissen nicht genau, was für eine, es könnte Silberstücke bedeuten. Und dort errichtete er auch einen Altar und nannte ihn, Gott ist der Gott Israels. Weil Jakob so nah an der Stadt siedeln wollte, musste er das Land kaufen, auf dem er lagerte. Nicht wie Abraham zum Beispiel, der relativ weit außerhalb war, mit einer guten Distanz zu der nächsten Siedlung. Aber Jakob wollte direkt ran und deswegen musste er das Land auch kaufen. Das konnte er nicht einfach so besetzen. Und er bezahlt dafür. Aber was Jakob nicht ahnte, ist, dass er damit sich auch eine Menge Leid und Schmerz einhandelt. Und jetzt lese ich euch aus Kapitel 34, die Verse 1 bis 17. Eines Tages wollte Dina, die Tochter von Lea und Jakob, sich unter den Mädchen des Landes umsehen. Als Sichem sie sah, er war der Sohn von Hamor, dem führenden Mann der ganzen Gegend, fiel er über sie her und vergewaltigte sie. Er hatte aber eine Zuneigung zu Dina gefasst. Deshalb redete er mit ihr und suchte ihr Herz zu gewinnen. Er liebte das Mädchen und sagte zu seinem Vater Hamor, sorge dafür, dass ich dieses Mädchen heiraten kann. Als Jakob hörte, dass seine Tochter Dina vergewaltigt worden war, verhielt er sich ruhig, bis seine Söhne heimkamen. Sie waren nämlich bei den Tieren auf der Weide. Sichems Vater Hamor kam zu Jakob heraus, um mit ihm über die Sache zu reden. Als die Söhne Jakobs nach Hause kamen und von der Sache hörten, fühlten sich die Männer schwer gekränkt. Sie wurden sehr zornig, denn durch die Vergewaltigung einer Tochter Jakobs hatte Sichem eine Schandtat in Israel verübt. So etwas durfte nicht geschehen. Doch Hamor redete ihnen zu: Mein Sohn Sichem hängt an dem Mädchen, gebt sie ihm doch zur Frau. Warum sollen wir uns nicht mit euch verschwägern? Gebt uns eure Töchter und ihr heiratet unsere. Siedelt euch unter uns an, das Land steht euch offen, bewohnt es, bereist es und macht euch darin ansässig. Und Sichem sagte zu Dinas Vater und zu ihren Brüdern: Lasst mich Gnade vor euch finden, ich will euch alles geben, was ihr verlangt. Ihr könnt den Preis für die Braut und die Hochzeitsgabe so hoch machen, wie ihr wollt. Ich werde es bezahlen. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Doch die Söhne Jakobs gaben Sichem und seinem Vater eine hinterhältige Antwort, weil Sichem ihre Schwester Dina entehrt hatte. Wir können unsere Schwester keinem Mann geben, der eine Vorhaut hat. Das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir eurem Wunsch entsprechen. Ihr müsst so werden wie wir. Alle männlichen Personen müssen sich beschneiden lassen. Dann geben wir euch unsere Tochter und können auch unsere Töchter und können auch eure Töchter heiraten. Dann wollen wir bei euch wohnen bleiben und mit euch zusammen ein Volk bilden. Doch wenn ihr nichts von einer Beschneidung wissen wollt, nehmen wir unsere Tochter und gehen. Zu den Einzelheiten, was da passiert ist, kommen wir noch jetzt noch zur Erklärung Beschneidung. Für die das fremd ist. Beschneidung bedeutet, dass die Vorhaut am männlichen Glied abgeschnitten wird. Das hatte Gott Abraham aufgetragen als Zeichen des Bundes, in dem Abraham mit Gott steht. Abraham und alle männlichen Nachkommen mussten beschnitten werden. In der Regel am 8. Tag nach der Geburt. Für die Nachkommen Abrahams war die Beschneidung ein besonderes Zeichen des Bundes, den sie mit Gott haben. Aber auch die anderen Völker, die in Kanaan lebten, um sie herum, auch selbst die Ägypter, die kannten die Beschneidung. Sie wurde auch vielfach von anderen Völkern praktiziert, nur aus anderen Gründen und auf eine etwas andere Art und Weise, nämlich zum Beispiel als Ritual in der Pubertät, so eine Art Initiationsritus oder als Fruchtbarkeitsritual. Aber niemals bei Babys, wie bei den Israeliten dann, bei den Nachkommen Abrahams. Obwohl der 8. Tag nach der Geburt medizinisch gesehen der beste Zeitpunkt für eine Beschneidung ist. Es ist am wenigsten schmerzhaft und es heilt am schnellsten. Aber das ist ein Thema von der Predigt zu Genesis 17. Das könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr möchtet. Aber bei Jugendlichen und auch bei Erwachsenen, Männern, kann die Beschneidung zu sehr schmerzhaften Entzündungen und zu heftigen Fieber führen. Und das wussten die Söhne Jakobs und das wussten vielleicht auch die Männer der Stadt, vielleicht aber auch nicht. Und das heißt in den Versen 18 bis 24, Hamor und sein Sohn waren mit dem Vorschlag einverstanden. Der junge Mann nahm die Sache gleich in die Hand, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs und im ganzen Haus seines Vaters hörten alle auf ihn. So gingen Hamor und Sichem ans Tor ihrer Stadt und redeten zu den dort versammelten Männern: Diese Männer sind uns friedlich gesinnt. Lassen wir sie doch bei uns im Land wohnen und darin umherziehen. Das Land ist ja weit genug für sie. Wir können uns durch gegenseitige Heirat mit ihnen verbinden. Jedoch sind sie nur dann bereit, bei uns zu bleiben und ein Volk mit uns zu werden, wenn sich alle männlichen Personen unter uns beschneiden lassen, wie es bei ihnen der Fall ist. Wir sollten auf ihren Vorschlag eingehen, damit sie bei uns bleiben. Ihre Herden, ihr Besitz und all ihr Lastvieh wird doch uns gehören. Die Männer der Stadt hörten auf Hamor und seinen Sohn Sichem und alle männlichen Personen, die zur Stadt gehörten, ließen sich beschneiden. So Sichem schafft es, die Männer der Stadt zu überzeugen, indem er ihnen in Aussicht stellt, von dem Reichtum und Wohlstand der Familie Jakobs zu profitieren. Und die Gier nach Geld und Wohlstand, das ist zwar kein guter Ratgeber, kann aber ein sehr starker Motivator sein. Sodass tatsächlich alle Männer der Stadt einwilligen, sich beschneiden zu lassen an ihren Geschlechtsteilen. Und das war ein schwerer Fehler. Dann lese ich den Rest des Kapitels, Verse 25 bis 31. 3 Tage später, als sie im Wundfieber lagen, nahmen die Brüder Dinas, die Jakobssöhne, Simeon und Levi, ihre Schwerter, überfielen die sorglose Stadt und töteten alle männlichen Bewohner. Sie erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem, holten ihre Schwester aus Sichems Haus und nahmen sie mit. Dann plünderten die Söhne Jakobs die Stadt und raubten die Erschlagenen aus, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Sie nahmen ihr Kleinvieh, ihre Rinder und Esel, alles, was in der Stadt und auf dem freien Feld war, und raubten alles, was sie in den Häusern fanden. Auch ihre Kinder und Frauen schleppten sie als Beute weg. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi: Ihr stürzt mich ins Unglück, denn ihr habt mich bei den Bewohnern des Landes verhasst gemacht, bei den Kanaanitern und Perisitern. Ich habe doch nur eine zählbare Mannschaft. Wenn sie sich gegen mich zusammentun, werden sie mich erschlagen und dann bringen sie mich und meine Familie um. Aber sie erwiderten: Durfte er unsere Schwester denn wie eine Hure behandeln? Alles, was hier passiert, ist Sünde. Alles, was hier passiert, ist eine Katastrophe. Was Sichem mit Dina gemacht hat, wie die Söhne Jakobs voller Zorn und gleichzeitig teuflischer Hinterlist Sichem und alle Männer in eine Falle locken und in bitterer Rache ein Blutbad anrichten. Dieses Kapitel ist so schlimm, dass es in einem älteren Handbuch für Prediger heißt, dass man einfach keine Vorschläge für Predigtthemen zu diesem Kapitel machen kann. Und dass kein Prediger, der noch bei Verstand ist, sich dieses Kapitel aussuchen würde, um darüber zu predigen. Okay. Na dann. Aber lass uns mal schauen, ob wir nicht etwas aus diesem Desaster lernen können. Und ich glaube sehr wohl, dass es hier einiges für uns zu lernen gibt. Wenn wir uns anschauen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und das sind im Wesentlichen 2 Punkte. Die ich hier sehe. Das erste ist das Versagen der Autoritäten oder der Autorität. Das Versagen der Autorität. Wie konnten Simeon, Levi und ihre Brüder so rachsüchtig sein und so ungehindert ihrem Zorn freien Lauf lassen? Wie konnte Dina in so eine Situation geraten? Wieso war die Familie Jakobs überhaupt dort? Und die Antwort ist in jedem Fall wegen Jakob und seinen Entscheidungen und seinem Versagen. Zunächst einmal, abgesehen davon, dass Jakob sein Wort hätte halten sollen, dass er Esau gegeben hat, dass er ihm folgt, zu besuchen. Er hätte definitiv nicht so sehr, so nah an dieser gottlosen Stadt siedeln sollen. Was hatte Jakob denn vor? Warum ist er nicht zielstrebig dahin gegangen, wo er hätte hingehen sollen? Nach Bethel, zu seiner Verwandtschaft, nach Hause, zu seinem Vater Isaak. Er hat ja den Auftrag bekommen, in Genesis 31, 13, von Gott: Ich bin der Gott, der dir in Bethel begegnet ist, wo du den Stein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Brich jetzt auf, verlass dieses Land und kehre zu deiner Verwandtschaft zurück. Und stattdessen bleibt er zunächst jahrelang in Sukkot, sodass er sich sogar Hütten da baut und ein Haus. Und dann siedelt er sich direkt bei der Stadt Sichem an und kauft sogar Land. Obwohl er genauso wie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak berufen war, in dem Land, dem verheißenen Land, als Fremder umherzuziehen. Es sollte noch gar nicht sein Land sein. Sondern erst später sollten seine Nachkommen das Land bekommen, seine Nachkommen sollten dort sesshaft werden, aber dann eben nicht als Nachbarn der Völker, die schon da sind, sondern anstelle der Völker, die im Moment da sind, weil die für ihre Sünde und Gottlosigkeit schlussendlich bestraft werden sollten. Und wie viele Jahre schon vergangen sein müssen, seit er aus Haran aufgebrochen war und seit er Esau begegnet war zuletzt, das sehen wir daran, dass Simeon und Levi offensichtlich bereits erwachsene Männer geworden sind. Alt genug, stark genug, um, wahrscheinlich mit der Hilfe von einigen Knechten, eine ganze Stadt niederzumetzeln. Und wir sehen es daran, dass ihre Schwester Dina, die wahrscheinlich bei der Abreise aus Haran ungefähr 7 Jahre alt war, dass sie wahrscheinlich jetzt so eher 17 ist oder so. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 10 Jahre ins Land gezogen sind, während Jakob sich Zeit ließ, den Auftrag Gottes wirklich zu erfüllen und dahin zu gehen, wo er hingehen sollte. Weil es so attraktiv und bequem erschien, sich in Sukkot niederzulassen und dann bei Sichem. Jakob kannte seine Berufung und er ist ein Stück gegangen, aber dann wurde er gemütlich und bequem in der Welt, in einer Welt, zu der er eigentlich nicht gehörte. Und auch da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht genauso passiert. Jesus sagt in Johannes 17, da betet er zum Vater im Himmel, Johannes 17, Verse 15 und 16, ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, seine Jünger, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Er sagt, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber es gibt so viel Böses in der Welt. Und er sagt in Vers 16, sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Das ist das, was Jesus über seine Jünger sagt, über die, die doch Gott kennen, Gott folgen wollen. Ja, wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Und Jakob hätte das wissen sollen an dieser Stelle. Und das war sein Fehler. Im Grunde hat er sich der Welt viel zu sehr angenähert. Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann bist du auf dem Weg mit ihm zu dem, was er für dich als Erbe vorgesehen hat. Lungere nicht in der Welt herum. Lungere nicht in der Welt herum, als wäre dies der Ort, an dem du für immer bleiben könntest oder solltest. Auf der Suche nach Wohlbefinden, Annehmlichkeiten, Sicherheiten. Sondern sei ein Licht in dieser Welt, aber lass dich nicht in ihre Finsternis hineinziehen. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 27, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not. Siehst du die Not in dieser Welt und natürlich tust du etwas. Und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Siehst du die Not dieser Welt und du siehst den Auftrag, etwas zu tun, Liebe zu üben, aber beschmutze dich nicht am Treiben dieser Welt. Lass dich nicht damit hineinziehen in das, was die Welt tut. An Sünde, Gottlosigkeit. Jakob hatte Gott kennengelernt und er hatte doch sehen können, was es für einen Unterschied macht, mit Gott auf seinem Weg zu leben. Und er hätte seine Autorität nutzen können und nutzen sollen, um das seiner Familie beizubringen. Stattdessen bringt er seine Familie dorthin, wo sie nicht nur beeinflusst, sondern sogar gefährdet wird. Durch das Treiben der Welt, wie die Kanaaniter lebten. Und das war leider nicht sein einziges Versagen. Wo war Jakob, nachdem das Unglück geschehen war? Wo war er? Wie hat er reagiert? Was hat er unternommen? Wie hat er versucht, das Beste aus der Situation zu machen? Gar nicht. Gar nicht. Jakob schweigt. Er schweigt, als er von Dina erfährt. Er schweigt, als Sichem darum bittet, Dina heiraten zu dürfen. Er schweigt, als seine Söhne dieses heilige Bundeszeichen der Beschneidung hinterhältig missbrauchen, um die Männer Sichem hinters Licht zu führen. Wahrscheinlich war Jakob nicht klar, was sie vorhatten. Aber ihm hätte klar sein müssen, dass es natürlich nicht stimmt, dass nur weil die Männer Sichem sich beschneiden lassen, sie werden wie seine Familie. Und dass es irgendwie dann richtig und Gottes Wille sein könnte, dass sie ein Volk werden. Nur weil die Männer Sichem sich beschneiden lassen. So wird man nicht einfach das Volk Gottes. Aber er schweigt. Und was ist seine Reaktion, nachdem seine Söhne ihren teuflischen Plan umgesetzt haben? dann sagt er etwas. Und was sagt er? Er macht sich Sorgen um seine eigene Haut, seine Sicherheit und die seiner Liebsten. Das ist keine Maßregelung für die Söhne, für dieses schreckliche Blutbad, das sie angerichtet haben, für diese blinde Rache, dieses menschenverachtende Wüten. Auch keine Buße bei ihm selbst, weder vor seiner Familie noch vor Gott für sein eigenes Versagen, was überhaupt erst dahin geführt hat. Und er bittet auch Gott nicht um Vergebung für sich und seine Familie, bei all der Schuld, die sie auf sich geladen haben. Was nehmen wir daraus? Vielleicht willst du gar keine Verantwortung haben in irgendeinem Bereich deines Lebens. Ich glaube, Jakob wollte an dieser Stelle gar keine Verantwortung haben. Er wollte sie gar nicht haben. Und doch wird es immer wieder Situationen im Leben geben, in denen du die Autorität hast, nämlich den Einfluss, die Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu prägen, sodass Unheil oder Böses verhindert wird. Dass Glaubensgeschwister ermahnt werden, zum Beispiel einen falschen Weg zu verlassen, auf den sie sich schon begangen haben, an den sie schon angefangen haben zu gehen. Andere dazu zu bringen, umzukehren, einen anderen Weg einzuschlagen, die Einstellung zu ändern, sich zu entschuldigen bei Menschen, denen sie Unrecht getan haben oder bei Gott um Vergebung zu bitten. Wenn wir die Autorität, den Einfluss an einer Stelle von Gott verliehen bekommen haben, dann müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Wir haben nicht die Wahl. Egal an welcher Stelle, sei es ich als Vater zum Beispiel, sei es du in irgendeiner Rolle, die du spielst, vielleicht eine Leitungsposition im Beruf, vielleicht ein angesehener Stand unter deinen Freunden, vielleicht das als Ältestes der Geschwister, was auch immer. Vielleicht einfach als jemand, dem Weisheit gegeben ist. Und er das sieht, was an Unglück passiert, vielleicht selbst verschuldet im Leben anderer. Was auch immer es ist, da wo wir die Möglichkeit haben, Autorität, Einfluss, haben wir auch Verantwortung verliehen bekommen von Gott. Es geht nicht ohne, ob wir es nun wollen oder nicht. Jakob hat nichts getan. Das ist seine Schuld. Und nicht weniger Schuld haben auch Simeon und Levi, die viel zu viel getan haben. Und das ist der zweite Punkt. Die blinde Wut des verletzten Stolzes. Die Frage ist, wieso haben die Söhne Jakobs, besonders Simeon und Levi, so heftig reagiert? Wieso? War das ihre starke Liebe zu Dina, sodass ihr Schmerz auch ihnen das Herz gebrochen hat? Konnten sie Dinas Leid kaum ertragen und reagierten deswegen im Affekt so extrem? Müsste man ihnen das nicht als mildernde Umstände irgendwie anrechnen? Kann man ihnen das vorwerfen? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Hätte das jemand meiner Schwester angetan? Aber ehrlich gesagt, mir scheint es etwas anders gewesen zu sein bei Simeon und Levi, sodass nicht die Liebe zu ihrer Schwester und ihr Schmerz die treibende Kraft waren hinter dem Verhalten, sondern vor allem ihr gedemütigter Stolz, ihr verletztes Ehrgefühl, weil jemand aus der Familie und damit die ganze Familie entehrt wurden. Und der Frust darüber. Schauen wir uns mal genauer an, was das Problem für Dinas Familie war. Dina war eine junge, unverheiratete und unverlobte Frau, die in die Stadt ging. Und offenbar sie ihn kennenlernt. Und wir wissen nicht, über welchen Zeitraum das ging. Hatte sie ihn gerade erst kennengelernt oder waren sie schon öfter begegnet? Hatte sie ihm schon länger Interesse an ihr? Wie lange hat es gedauert auch, bis dann herauskam, was passiert war? Was sie mit ihr getan hatte. Das Ergebnis wird jedenfalls aus Sicht der Jakobssöhne aus der Familie so beschrieben. In Vers 2, 34 Vers 2. Als Sichem sie sah, er war der Sohn von Hamor, dem führenden Mann der ganzen Gegend, fiel er über sie her und vergewaltigte sie. Da heißt das Wort für Vergewaltigen hier heißt demütigen. Und das für viel über sie her heißt, er nahm sie und demütigte sie, wörtlich. Als Jakob hörte, dass seine Tochter Dina, das ist jetzt Vers 5, als Jakob hörte, dass seine Tochter Dina vergewaltigt worden war, da steht hier an der Stelle, wo hier vergewaltigt steht, steht eigentlich das hebräische Wort unrein gemacht. Seine Tochter Dina wurde unrein gemacht, war unrein gemacht worden, er verhielt sich ruhig. Dann in Vers 7 heißt es, als die Söhne Jakobs nach Hause kamen und von der Sache hörten, fühlten sich die Männer schwer gekränkt, sie wurden sehr zornig. Denn durch die Vergewaltigung einer Tochter Jakobs, da wo jetzt bei uns Vergewaltigung steht, steht im Hebräischen eigentlich durch das Schlafen mit einer Tochter Jakobs, hatte Sichem eine Schandtat in Israel verübt. So etwas durfte nicht geschehen. Durch das Schlafen mit einer Tochter Jakobs. Vers 13 redet wieder davon, dass die Tochter, dass Dina entehrt wurde oder unrein gemacht. Wörtlich. In Vers 27 heißt es wieder, dass ihre Schwester unrein gemacht worden war. Und das hat sie so plündern lassen und rauben. Und in Vers 31 sagen sie, ja, Sichem hat sie wie eine Hure behandelt oder zu einer Hure gemacht. Das Problem für die Familie Jakobs, besonders für die Brüder, war die Demütigung. Die Demütigung und die Verunreinigung, die Dina erfahren hatte. Dabei ging es allerdings nicht so sehr darum, dass Dina vergewaltigt worden war, sondern einfach, dass sie Sex hatte, obwohl sie noch nicht verheiratet gewesen war. Das Wort, das bei uns mit Vergewaltigung übersetzt wird, das heißt ja wörtlich gedemütigt. Und in der Kultur Israels galt jede Frau als gedemütigt, die Sex hatte mit einem Mann, obwohl sie nicht mit ihm verheiratet war. Ganz gleich, ob er sie dazu zwang oder ob sie es wollte. Um das klarzustellen, es geht mir nicht darum, hier irgendwie zu sagen, Dina hatte selbst Schuld oder so, ja, wenn sie vergewaltigt worden ist. Mir geht es darum herauszufinden, ob der Text eigentlich sagen möchte, dass sie vergewaltigt worden ist. Oder ob es auch etwas anderes gewesen sein könnte. Jede Frau wurde auch als verunreinigt betrachtet, die vorehelichen oder außerehelichen Verkehr hatte. Auch unabhängig davon, ob es einvernehmlicher Sex war oder nicht. Zum Beispiel in 5. Mose 22, in den Versen 23 bis 24. Da heißt es, wenn ein unberührtes junges Mädchen verlobt ist und es trifft sie ein Mann, also ein anderer Mann, nicht ihr Verlobter, in der Stadt und schläft mit ihr. Als Verlobte galt sie praktisch wie verheiratet. Dann sollt ihr beide zum Stadttor hinausführen und dort zu Tode steinigen. Das Mädchen, weil es in der Stadt nicht um Hilfe geschrien, und den Mann, weil er der Frau eines anderen Gewalt angetan hat, wörtlich, weil er die Frau eines anderen gedemütigt hat. Du musst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Das Mädchen soll gesteinigt werden. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das Mädchen soll gesteinigt werden, weil sie nicht um Hilfe geschrien hat, was nahelegt, sie hatte ja nichts dagegen. Das ist jetzt die Logik in dem Vers. Und dennoch wird von dem Mann gesagt, er hätte ihr Gewalt angetan, sie gedemütigt und wird gesteinigt. Das heißt, es ist unabhängig davon, ob die Frau das wollte oder nicht, wenn ein Mann mit einer Frau schläft, die nicht seine ist, demütigt er sie aus der Sicht der israelischen Kultur. Und in 5. Mose oder 4. Mose 5, Vers 20, da heißt es, wenn du aber deinen Mann mit einem anderen Mann betrogen hast, wenn du auf Abwege geraten bist, und dich verunreinigt hast, wörtlich du unrein geworden bist, wenn ein anderer als dein Mann mit dir geschlafen hat. Da sehen wir, dass auch unabhängig davon, ob die Frau es wollte oder nicht, sie unrein gemacht wird, wenn sie mit einem anderen Mann als ihrem eigenen Mann schläft. Die untreue Ehefrau wurde unrein, nicht weil sie vergewaltigt worden war, sondern einfach weil sie Verkehr hatte mit einem Mann, der nicht ihr Ehemann war. Das bedeutet, es kann sein, dass unser Text durchaus nicht sagen will, dass Dinah vergewaltigt worden war. Vielleicht hatte sich die Geschichte zwischen Dinah und Sichem schon länger angebahnt. Schaut mal, es heißt ja in Vers 3 in unserem Kapitel, er hatte aber eine Zuneigung zu Dinah gefasst, deshalb redete er mit ihr und suchte ihr Herz zu gewinnen. Er liebte das Mädchen. Das könnte schon vor dem Sex gewesen sein. Und es heißt in Vers 26, sie erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem, holten ihre Schwester aus Sichems Haus und nahmen sie mit. Wieso war Dinah eigentlich in Sichems Haus? Wäre sie vergewaltigt worden, wäre sie wahrscheinlich zunächst zu ihrer Familie gerannt, so hätte die Familie davon erfahren, aber ganz sicher wäre sie nicht freiwillig wieder in das Haus ihres Peinigers gegangen. Zumindest nicht, solange sie nicht tatsächlich von der Familie an ihn verheiratet worden war, was definitiv noch nicht geschehen war, denn sie mussten sich ja erst beschneiden lassen. Trotzdem war Dinah in Sichems Haus. Es könnte von unserem Text her also beides möglich sein. Dinah hatte sich auch in Sichem verliebt und war deswegen in die Situation gekommen, von ihm verführt zu werden und war deswegen auch bei ihm geblieben. Oder Dinah war gegen ihren Willen vergewaltigt worden, was ich persönlich für weniger wahrscheinlich halte, aber selbst dann könnte es sein, dass sie bereit gewesen wäre, ihn zu heiraten. Warum? Eben weil sie durch diesen vorehelichen Sex, ob sie es nun wollte oder nicht, für immer in den Augen anderer Männer entehrt worden war, unrein gemacht. Da ließ sich nichts mehr dran ändern. Das war so. Sie hätte nie wieder die Chance auf einen anderen Ehemann und damit auf eine eigene Familie, auf Kinder. Sie wäre für immer das geschändete, entehrte, unreine Mädchen im Haus ihres Vaters geblieben. Das heißt, so oder so sehen wir, wie es Dinah geht und was für sie das Beste wäre. Ob sie vielleicht ohnehin selbst auch sich in Sichem verliebt hatte oder ob sie aus anderen Gründen es vielleicht tatsächlich in Erwägung ziehen würde, Sichem zu heiraten, damit sie nicht für immer das unreine, entehrte, geschändete Mädchen bleibt. Was für Dinah das Beste gewesen wäre, war ihren Brüdern praktisch egal. Das interessierte sie nicht. Wenn man ehrlich ist, dann war für Dinahs Familie das gar nicht entscheidend. Sondern worum es ging, war die Demütigung, die Unehre, die Schande, die der Sex zwischen Dinah und Sichem auf ihre Familie gebracht hatte. Und weil der Mann, wie wir auch schon in den anderen Stellen, die wir uns angeschaut haben, grundsätzlich dafür verantwortlich gemacht wurde, konzentrierte sich ihr ganzer Hass auf ihn, seine Familie, die ganze Stadt. Und am Ende scheint es mir so, als wäre das Verhalten der Brüder allein oder zumindest vor allem einfach von verletztem Stolz motiviert. Einfach verletzter Stolz. Eine Tochter aus ihrer Familie war gedemütigt und unrein und ihr Ehrgefühl war zutiefst beschädigt. Wie oft ist es gerade unser verletzter Stolz, der uns dazu bringt, auf eine Weise zu reagieren und Dinge zu tun, die wir bei klarem Verstand, mit ruhigem Gemüt niemals tun würden, oder? Warum ärgert es mich so, wenn ein anderer Autofahrer mir den Vogel zeigt? Weil ich aus seiner Sicht offenbar idiotisch gefahren bin. Während ich doch genau weiß, was dazu geführt hat und warum ich das gar nicht verhindern konnte. Ich bin kein schlechter Autofahrer. Ich bin kein Idiot hinterm Steuer. Das ist demütigend. Oder? Mehr als einmal sind mir bei so einer Situation solche Gefühle hochgekommen, dass ich hinterher einfach nur froh war, dass ich gar keine Möglichkeit hatte, sie auszuleben. Einfach nur aus verletztem Stolz. Ich meine, was interessiert mich dieser andere Autofahrer, ob er mir einen Vogel zeigt oder einen Stinkefinger oder einen Scheibenwischer oder mich für den letzten Deppen hält? Das kann mir doch total egal sein. Und trotzdem kann ich in so einer Situation innerlich sauer werden. Das echt gut ist, dass wir durch Autos getrennt sind. Sonst hätte ich mich am Ende erst recht schämen müssen. Das ist das Verrückte daran. Oder? Wie oft habe ich gemerkt, dass ich allein deswegen laut oder auch lauter geworden bin gegenüber den Kindern, einfach nur, weil ich mich von ihnen nicht respektiert gefühlt habe. Und das gekratzt hat an meinem Vaterstolz als Oberhaupt der Familie. Wie viele Dinge habe ich schon gesagt in Auseinandersetzungen, Konflikten, die mir hinterher leid getan haben, nur weil ich im Stolz angegriffen war, mich angegriffen gefühlt habe, nicht anerkannt gefühlt habe, nicht wertgeschätzt gefühlt habe, mich nicht richtig beurteilt gefühlt habe, zurückgesetzt gefühlt habe. Oder? Wie viele Kriege wurden schon begonnen aus verletztem Stolz? Und wie viele werden letztendlich nur deswegen nicht beendet, weil eine Seite oder beide Seiten fürchten, ihr Gesicht zu verlieren und Fehler und Niederlagen eingestehen zu müssen? Das ist die Gefahr des Stolzes. Und ich sehe hier, wozu Stolz führen kann. Und keiner von uns sollte denken, ah, das würde mir niemals passieren. Die Söhne Jakobs, die waren nämlich so. Sie waren stolz. Sie waren stolz, zu Israel zu gehören. Sie sagen ja in Vers 7, als die Söhne Jakobs nach Hause kamen und von der Sache hörten, fühlten sich die Männer schwer gekränkt. Sie wurden sehr zornig, denn durch die Vergewaltigung, wie gesagt, wörtlich das Schlafen mit einer Tochter Jakobs hatte sich eine Schandtat in Israel verübt. Das ist das erste Mal, dass sie das Wort Israel verwenden. Schandtat in Israel. So etwas durfte nicht geschehen. In Israel. Sie waren sich also ihrer besonderen Berufung, dass aus ihnen ein auserwähltes Volk werden würde, durchaus bewusst. Und daher durfte solch eine Schande und Schandtat natürlich noch viel weniger in ihrer Familie passieren. Das ist doch eine Frage der Ehre. Sie waren so stolz, dass Israel Gottes zu sein, dass sie seinen Namen am Ende völlig in den Dreck zogen. Das ist das, was passiert ist. Sie haben gelogen, sie haben betrogen, sie haben Sichem ermordet. Der konnte ja wenigstens noch etwas für die ganze Sache. Obwohl es womöglich gar keine Vergewaltigung war. Dann aber auch Hamor, seinen Vater ermordet und alle, jeden einzelnen Mann der Stadt, kaltblütig, niederträchtig, unbarmherzig, abgeschlachtet. Frauen und Kinder versklavt. Und in ihrer Gier alles restlos geplündert. Und dann sagt Jakob zu Simeon und Levi in Vers 30, ihr stürzt mich ins Unglück, denn ihr habt mich bei den Bewohnern des Landes verhasst, wörtlich stinkend gemacht bei den Kanaanitern und Perisitern. Bravo! Sie stinken, das Volk Gottes stinkt, selbst unter ihren gottlosen Nachbarn. Das ist das, was sie erreicht haben. Im verletzten Stolz. Und das ist die wahre Schandtat in Israel. Wenn wir uns von unserem Stolz leiten lassen, sei es verletzter Stolz, weil wir uns gedemütigt fühlen, oder angeheizter Stolz, weil wir uns so viel besser fühlen als andere mit ihren Fehlern, dann werden wir am Ende nur Scham und Schande ernten. Und wenn ich denke, ich bin etwas Besseres, weil ich zu Gott gehöre, weil ich seinen Namen kenne, dann werde ich seinen Namen und seine Ehre am Ende immer in den Dreck ziehen. Weil Stolz dazu führt. Was hätten die Brüder anders machen sollen? Ist die Frage, waren sie nicht auf sich allein gestellt, weil Jakob ja nichts tat? Aber wisst ihr, das bloße Gefühl, dass die Autoritäten versagen und offenbar niemand etwas gegen Unrecht unternimmt, dieses bloße Gefühl, das wir ja durchaus immer mal wieder haben können, oder? Dass Autoritäten versagen und offenbar niemand etwas gegen Unrecht unternimmt, das legitimiert uns nicht einfach angetrieben von unserem aufgeheizten Emotionen und nach unserem Gutdünken, selbst das Recht in die Hand zu nehmen. So wie sie es getan haben. Und schon gar nicht Vergeltung zu üben und auf Rache und Gewalt aus zu sein. Paulus schreibt im Römerbrief, in Römer 12, die Verse 19, oder einfach Vers 19, rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Die eine Autorität ist immer da. Am Ende wird Gott immer für Gerechtigkeit sorgen. Er wird Sünden heimsuchen. Er wird dem Recht zum Sieg verhelfen. Und seine Rache ist gerecht. Und seine Vergeltung ist angemessen. Unser Zorn bewirkt nie die Gerechtigkeit Gottes, sagt Jakobus. Aber wo ist Gott in diesem Kapitel? Wo ist er? Ist euch das aufgefallen? Er kommt überhaupt nicht vor. Gar nicht. Er spielt keine Rolle, sozusagen. Warum nicht? Weil die Beteiligten ihn einfach völlig außer Acht lassen. Selbst Israel, der Gotteskämpfer. Auch wenn ihr Vater seiner Verantwortung nicht gerecht wurde, so hätten die Söhne Jakobs sich dennoch an die eine, die wirkliche Autorität wenden können und sollen. Aber dazu braucht es Demut und nicht Stolz. Das heißt im Psalm 25 in den Versen 8 bis 9, Jahwe ist gut und gerecht, darum belehrt er die Sünder. Wir sind Sünder, wir brauchen seine Belehrung, aber er ist gut und gerecht und er belehrt uns gerne. Aber es heißt in Vers 9, Demütigen zeigt er, was richtig ist und lehrt sie, seinen Weg zu erkennen. Demütigen. Nicht stolzen und schon gar nicht mir, wenn ich so brodele innerlich in meinem verletzten Stolz. Hätten sie sich an Gott gewandt, hätten die Brüder wohl einen besseren Weg gefunden, mit dieser Situation umzugehen, oder? Selbst dann, wenn Dina vergewaltigt worden sein sollte. Das heißt zum Beispiel in 2. Mose 22, dann im Gesetz Gottes, das er den Israeliten später gibt, Verse 15 bis 16. Wenn jemand eine noch nicht verlobte junge Frau verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis bezahlen und sie heiraten. Falls sich ihr Vater weigert, sie ihm zu geben, muss er ihm dennoch den üblichen Brautpreis für ein unberührtes Mädchen bezahlen. So wurde eine solche Situation später im Gesetz des Mose geregelt. Weil es für eine junge Frau damals noch schlimmer gewesen wäre, nach der Demütigung, vergewaltigt oder nicht, aber nach der Demütigung einfach verunreinigt allein bleiben zu müssen, als schon die Vergewaltigung an sich, die schon schlimm genug ist. Aber das wäre noch schlimmer gewesen. Ist das gut? Ja, wenn sie gesagt hätten, okay, Siechem darf Dina heiraten, Dina, ist das okay für dich? Ja, alles klar. Normalerweise wurden Frauen durchaus auch gefragt, ob sie das wollen oder nicht. Sie haben auch bei Rebekka gesehen. Es waren keine Zwangsheiraten. Wäre das gut gewesen? Nein. Nichts an dieser Situation ist gut. Gut wäre es gewesen, das Ganze wäre gar nicht passiert. Das wäre gut gewesen. Und sollte Siechem sie vergewaltigt haben, wäre es dann richtig, dass er sie dann sogar zur Frau bekommt hinterher und im Grunde auf diese Weise noch belohnt wird? Nein, natürlich wäre es nicht richtig. Das ist nicht richtig, wenn jemand ein Mädchen vergewaltigt und damit davonkommt und sie danach auch noch heiraten darf. Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Aber ich denke, es wäre das Beste in dieser Situation gewesen. Erst recht, wenn die Frau dem auch selbst zustimmt. Und deswegen wäre es richtig gewesen, die Brüder hätten weniger aus ihrem verletzten Ehrgefühl und mehr wirklich aus Liebe zu ihrer Schwester herausgehandelt. Und sie gefragt, Dina, was willst du denn? Wie können wir dir helfen? Und wenn sie wollte, ihn heiraten lassen. Wer ist die Autorität in deinem Leben? Wovon lässt du dich leiten? Wer hält deinen Stolz unter Kontrolle? Bewahrt dich davor, einfach zu tun, was du gerade für richtig hältst. Also egal, ob zum ersten Mal oder immer wieder, mach Jesus zu deinem König. Sei stolz allein darauf, dass er so ein wunderbarer Gott ist. Auf ihn kannst du stolz sein. Ansonsten hat niemand Grund, stolz zu sein. Er hat für unsere Fehler, unsere Sünden bezahlt. Ihm allein gebührt die Ehre, so wie Paulus sagt in unserem letzten Vers für heute. Galater 1, Verse 3 bis 5. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden geopfert hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszureißen. So wollte es Gott, unser Vater. Er hat sich geopfert, um dich aus dieser bösen Welt herauszureißen, auch aus der Sklaverei deines eigenen Stolzes. Ihm gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.